Guten Morgen. Könnt ihr mich hören? Ja? Prima. Für die, die mich nicht kennen, möchte ich mich gerne ganz kurz vorstellen, da ich als Prediger heute Morgen hier das erste Mal in der Gemeinde bin. Ich danke euch ganz herzlich für diese Einladung und für euer Vertrauen in meine Person. Aber es geht ja gar nicht um meine Person, sondern es geht um Jesus alleine heute Morgen. Mein Name ist Andreas Wilzer. Ich bin 50 Jahre alt. Die meisten schätzen mich drüber oder drunter, aber das ist auch egal. Ich bin hier mit meiner lieben Frau Esther. Wir sind seit gut 22 Jahren verheiratet und haben 4 Töchter. Und alle haben immer gefragt, wie machst du denn, warum hast du denn keine Söhne? Das weiß ich auch nicht, aber es sind 4 nette Töchter von, ja, jetzt mittlerweile auch bei 22 Jahren runter, bis runter auf 4 Jahre ist so ziemlich alles dabei. Und ich bin seit gut 26 Jahren tätig, vollzeitlich im Sekretariat, im Büro des Gesamtverbandes der Ecclesia, habe eigentlich von Hause aus den Beruf des Programmierers gelernt und bin dann dort durch einen Ruf Gottes in diesen Dienst hineingekommen und bin persönlich mit meiner Familie seit langer Zeit in der Ohligster Ecclesia-Gemeinde zu Hause. Das ist aber nicht der Grund, warum ich hier bin, sondern der Grund ist, dass das Wort Gottes wirklich Heilung und Veränderung schenkt. Und einige von euch wissen das, dass sich im Leben von mir persönlich, im Leben von meiner Familie in den letzten 3 Jahren einiges noch einmal sehr, sehr radikal verändert hat. Sehr überraschend, sehr bewusst, mit vielen Auswirkungen, mit vielen Strömungen, die unser Leben auch neu geordnet haben. Und ich habe gedacht, ich stelle euch einmal das vor, was uns so in den letzten 3 Jahren bewegt hat, bevor ich dann auf das Wort Gottes zu sprechen komme, was auch diesen Herzschlag dessen, was Gott in meinem Leben getan hat in den letzten 3 Jahren und in vielen meiner Geschwister, auch meiner Gemeinde auch, bewegt hat. Und dieses Stichwort, das seht ihr da vorne, das ist in unserer Gemeinde die Kinderkirche. Ich habe nie einen Kinderdienst gemacht, in meinem ganzen Leben nicht. Wir haben nur eigene Kinder. Ich habe keine Erfahrung in jungscher Arbeit gehabt, nie. Ich wusste nur, das ist ein manchmal ja nicht immer so einfacher Dienst. Er ist ein schöner Dienst, er macht viel Freude. Ich kann es an meinen eigenen Kindern halt erleben, was es heißt, wenn sie sich wirklich dem Herrn Jesus zuwenden und entscheiden und mit ihm leben. Das ist etwas Kostbares, etwas Wunderbares, wenn deine Familie wirklich, deine Kinder mitgehen, auch auf diesem Weg und nachher auch in der Gemeinde dienen. Aber ich persönlich, Kinderdienst, ich weiß nicht. Vor 3 Jahren, vor 4 Jahren, muss ich sagen, habe ich im Urlaub ein Buch gelesen von diesem Pastor Bill Wilson. Ihr seht ihn da vorne an der Wand. Er ist in New York seit 1980 tätig mit der Organisation Metro World Child. Er selbst wurde als Kind von seiner Mutter mehrere Tage einfach an der Straße ausgesetzt und zurückgelassen. Niemand hat sich um ihn gekümmert, bis dann ein gläubiger Mann angehalten hat, der selber große Probleme hatte, auf dem Weg zum Krankenhaus war und diesen jungen Menschen aufgesammelt hat in seiner ganzen Verlorenheit. Er wurde dann auf Bibelschule geschickt, er wurde ausgerüstet und er hat natürlich dann auch aus seiner eigenen Situation heraus ein ganz, ganz großes Herz für Verlorene gehabt. Er macht diese Arbeit jetzt mit vielen, vielen Geschwistern über 30 Jahre weltweit mittlerweile und sie erreichen in New York alleine in 200 Kinderstunden in der Stadt über 20.000 Kinder. Als ich dieses Buch gelesen habe in meinem Urlaub, habe ich gedacht, das ist ja alles schön und gut, aber was hat das mit mir in meiner kleinen Gemeinde zu tun, in unserer oft so schwachen Situation? Gott, was kannst du mir denn daraus geben? Und dann hatte ich 2 Stimmen in mir, in meinem Herzen, wo der Heilige Geist zu mir sprach, Andreas, das eine ist, das kann eigentlich in jeder Stadt passieren, überall auf der Welt. Dass jemand von mir einfach angesprochen wird und erweckt wird und Dinge tun muss, die er vielleicht in seinem Leben noch nie getan hat. Und das zweite war, und das hat mich dann doch ganz schön aus der Bahn gebracht, und du musst es machen. Und ich habe gedacht, bitte Herr, ich möchte dich doch mal bitten, du kennst mich doch, du weißt doch, ich habe einen vollzeitlichen Dienst in einem Büro, ich bin ein sachorientierter Mensch, ich kenne keine Kinder, und du sagst mir, ich soll das, und du musst es machen. So, und sie haben wir ganz klein und bescheiden und demütig angefangen, und haben eine Vision entwickelt, ganz, ganz langsam und vorsichtig und behutsam für das, was Gott uns aufs Herz gelegt hat. Nicht mit Übertreibungen und jetzt können wir alles und so weiter, sondern fragend, immer wieder betend, suchend: Herr, was meinst du denn genau jetzt für unsere Lebenssituation? Und ihr Lieben, das mag in eurer Situation ganz, ganz anders aussehen, das weiß ich. Auch die, die ihr jetzt im Internet vielleicht zuseht und zuhört. Und dennoch gibt es da so eine Stimme oft in unserem Leben, die wir nicht überhören dürfen. Die müssen wir wahrnehmen. Die ist manchmal sehr, sehr fein, sehr leise. Sie wiederholt sich, aber sie ist da und sie will auch nicht weichen. Und wisst ihr, diese Vision war, dass in unserer Stadt mit über 160.000 Einwohnern tausende Kinder Jesus nicht kennen. Das ist furchtbar. Das ist grausam. Wenn Eltern kein Wort von Jesus haben, wenn sie in keine Gemeinde gehen, wenn sie das Evangelium nicht kennen, wenn sie diese Saat nicht in die nächste Generation hineinlegen können, wenn Menschen dann auf Dauer in der Verlorenheit bleiben, das ist schmerzhaft. Und wir haben dann eine Vision dafür entwickelt, wie sieht das denn in unserer Stadt eigentlich aus? Solingen hat ja vor über 20 Jahren den sogenannten Brandanschlag erlebt. Ihr kennt diese furchtbare Geschichte, dass, so sagt man zumindest, deutsche Jugendliche damals ein türkisches Haus angezündet haben. Ich weiß noch, dass das damals auch auf einer Konferenz auch mal bei uns gesagt worden ist. Und viele Menschen sind umgekommen in dieser Familie. Und das hat unsere Stadt in Solingen bis heute gebrandmarkt. Das ist so, wie wenn du so eine Kuh nehmen würdest von der Weide und du würdest dein Zeichen da hineingeben und sagen, ja, das ist das Markenzeichen. Und genauso ist das in unserer Stadt. Aber das, was vielleicht am Anfang sehr, sehr furchtbar war und sehr schlecht war, kann sich auch zu einem Segen verwandeln, wenn wir die Situation und die Chance wahrnehmen, was jetzt auch geistlich daraus in unserer Stadt geschehen kann. Und in Solingen ist es halt so, dass wir sehr, sehr viele internationale Menschen haben. Wir haben 9 Übergangsheime, bald 10. Wir haben hunderte von Flüchtlingen, die zu uns kommen. Wir haben sowieso eine sehr internationale Bevölkerung in Solingen. Manchmal sehe ich auf der Straße, wenn ich durch die Fußgängerzone gehe, oder mehr internationale als deutsche Menschen überhaupt. Das ist die Situation unserer Stadt. Und dann haben wir mal sehr kräftig auch mal glauben wollen zu sagen, mit Jesus können wir das jetzt anpacken. Wir können. Wir müssen uns nicht nur schwach fühlen. Wir müssen nicht nur sagen, wir haben schon genug zu tun. Wir haben keine Kraft mehr, keine Zeit mehr. Wir wissen auch nicht genau. Und dennoch, wenn Gottes Kraft kommt, können wir mit ihm alles tun, was er will. Und das sage ich nicht in Überheblichkeit, sondern das sage ich nur, um eine Richtung vorzugeben, da wo wir Menschen müde geworden sind, wo sie nicht mehr glauben können, wo sie sagen, es ist schon genug geredet worden, es ist genug gesagt worden, dass Jesus immer noch ein Dennoch für unser Leben hat. Nun, die Vision war, Kinder wirklich mit Jesus bekannt zu machen. Kein Heia-Paia-Programm zu machen im Sinne von, wir machen ein bisschen schöne Beschäftigung, wir geben ein bisschen nettes Gemeindeprogramm, sondern auf das Zentrum, auf Jesus hinzuweisen von Anfang an, egal aus welcher Herkunft, egal aus welcher Religion, egal aus welchem Kulturkreis sie zu uns kommen würden. Sie aber nicht nur einzuladen, sondern so wie Jesus es immer wieder getan hat, hinzugehen, da wo sie sind. Und das sind bei uns halt vor allem die Flüchtlingsheime. Ich werde euch gleich noch ein bisschen davon zeigen. Wir haben dann April 2011 damit angefangen, ganz klein, wie eine kleine Pflanze, einfach gesagt, Herr, zeig du, wie viele Kinder werden kommen. 30 Kinder waren da in der ersten Versammlung und ich war schon überrascht. Ich habe gedacht, was wird daraus werden? Ich hatte gute Mitarbeiter, ich war dankbar für jeden, der sich eingebracht hat. Und wir haben dann angefangen, einfach ein Kinderprogramm zu machen. Und ich kann sagen, heute nach fast 3 Jahren sind wir eigentlich eher bei einem Familienprogramm gelandet. Für ganze Familien, die kommen, auch für einzelstehende Erwachsene, die eigentlich in ein Kinderprogramm kommen, um das Evangelium zu hören. Wir treffen uns im Gemeindesaal und ihr seht da ein bisschen was aus dem Event. Wir benutzen das Material von Bill. Wilson in Deutsch übersetzt mit vielen Akzenten der Lieder, von Theaterstücken, Gegenstandslektionen und so weiter. Und wen das interessiert, den lade ich jetzt schon ein zu dem zweiten Gottesdienst nachher, weil der wird ganz anders sein als dieser. Der wird ein bisschen was von meiner neuen Blutgruppe sein, einfach auch das viel mit Visuellem zu transportieren, was Jesus uns bedeutet. Und das Thema in dem zweiten Gottesdienst wird sein, Jesus, das Fundament. Seid gespannt, wer also da noch dabei sein möchte, ist herzlich dazu eingeladen. Wir essen zusammen, wir haben eine Kleiderkammer, wir geben soziale Hilfe, wir geben auch soziale Beratung für Menschen, die einfach auch in diesem ganzen kulturellen Umfeld nicht mehr weiter wissen, wie kommt man mit Ämtern zurecht, wie kommt man überhaupt mit Deutschen zurecht. Und so ist dieser Dienst eigentlich, ja, er ist wie Leben mehr. Er ist kein Wort, sondern er ist ausgerüstet mit wirklich, wir wollen das mit euch gemeinsam machen, wir wollen euch unterstützen, aber wir selber lernen auch wiederum daraus, auch für unser eigenes Leben, dass Jesus in unserer Mitte ist. Und so haben wir viele Dienstbereiche, die wir eigentlich selber, ich sag's immer, wir schaffen das gar nicht. Der Auftrag Jesu an dieser Stelle ist viel zu groß, als dass wir den alleine bewältigen können. Und ich richte mich auch besonders mal an all die lieben Menschen im Internet, die vielleicht auch noch sagen, wir haben gar keine Aufgabe im Reich Gottes, wir wissen nicht so recht, wo wir uns anbinden sollen. Dann kommt bitte in diese Gemeinde, das wäre für mich die Nummer eins. Und die Nummer zwei, vielleicht helft ihr uns auch noch einen Monat, Samstag im Monat in unserem Programm mit, einfach als Ergänzung, wenn ihr noch Zeit habt. Ihr seht ein paar Bilder aus dem Event. Wir haben viele, viele Nationen, mittlerweile weit über 20 aus dem arabischen Bereich, aus dem osteuropäischen Bereich, aus Afrika kommen Menschen zu uns immer wieder neu. Wir brauchen immer wieder neue Mitarbeiter, die uns helfen und neue Gedanken von Gott. Wie gehen wir im nächsten Monat mit dieser Situation eigentlich um? Viel mit Theaterstücken, viel mit visuellen Dingen, viele Bibelgeschichten, die wir als Lektionen darstellen mit anschaulichem Material. Wir versuchen immer den Kindern und den Erwachsenen, die schlecht Deutsch sprechen können, es in einer Sprache rüberzubringen, die sie bildhaft und vom Herzen her verstehen. Da müssen Emotionen rein. Da können wir nicht einfach nur etwas erklären, sondern da muss unsere eigene Person und der Geist Gottes in uns muss mitschwingen, um ihnen deutlich machen zu können, was das Evangelium eigentlich ist. Ganz wichtig ist immer das gemeinsame Essen, wie auch bei euch in der Gemeinde das ein sehr hoher Wert ist. Und das schätze ich auch, weil Jesus hat immer mit den Menschen auch zusammen gegessen. Er war am Tisch. Und dort hat er mit ihnen gesprochen und hat Gemeinschaft gehabt und hat ihre Sorgen und ihre Nöte gehört, hat ihnen erklären können, was das Reich Gottes wirklich ist. Und ich glaube, dass dieser ganzheitliche Dienst Jesu unschätzbar wertvoll ist für euch als Gemeinde und wie auch für uns, immer wieder zusammen zu sein und diese Gemeinschaft zu pflegen. Ihr seht ja hier ein paar Kinder, die sich freuen. Warum? Wir verteilen immer sehr viele Geschenke. Ihr mögt sagen, das ist doch nicht so wichtig. Ihr Lieben, für diese Kinder ist das sehr, sehr wichtig. Als Familien kommen sie oft nur mit einer Tasche, mit dem Nötigsten zu uns. Und wenn sie dann in ihrem Zimmer angelangt sind, dann bekommen sie ein bisschen Ausstattung vom Hausmeister und das war's dann. Und wenn wir ihnen nur ein bisschen Spielzeug in einer Verlosung geben können oder am Ende der Veranstaltung, da siehst du nicht nur das Strahlen der Kinder, sondern du siehst das Strahlen der Eltern, die sich einfach mitfreuen darüber, dass diese Liebe Jesus sich auch einmal in Sachen festmachen darf. Das ist nicht verwerflich. So wie es uns gut gehen darf, in unseren Wohnungen, in unserem Zuhause, in dem, was wir haben dürfen, darf es auch verlorenen Menschen einmal gut gehen, auch äußerlich, in dem, was sie bekommen, von dem Überfluss, den wir doch oft haben. Ja, wir machen auch eine Außenarbeit mit einer sogenannten Blue Box, wo wir dann an die Heime gehen, nicht so oft, um dann dort Programm zu machen. Wir gehen auf Feste, wo wir dann auch diese Box aufstellen, um dort Spiele anzubieten, um über die Arbeit zu informieren. Seit 4 Wochen gibt Bernd mit Angela Scheven einen Deutschkurs in einem Flüchtlingsheim, wo 25 total motivierte Erwachsene zusammensitzen und das ABC aufsagen. Ich durfte das letzten Freitag mal stellvertretend tun. Ich habe noch nie so tolle Schüler gesehen wie diese aus vielen verschiedenen Nationen. Und die lernen und sind begierig zu hören. Und wisst ihr, das Wunderbare ist, wenn sie dann Deutsch können, können sie unsere Gottesdienste noch besser aufnehmen und verstehen und einfach erkennen, wer Jesus wirklich ist. Wir haben eine Fahrzeugflotte mittlerweile. Wir werden demnächst das 4. Fahrzeug noch bekommen. Wir werden Nummer 5 und 6 sind schon versprochen. Manche fragen mich, wie viele Autos brauchst du denn? Bist du denn noch ganz gescheit? Und meine Antwort ist, 10 wären gut im Moment. Warum? Weil wir viele, viele Leute abholen müssen. Zurzeit um die 130 bis 150 Personen. Könnt ihr euch vorstellen, was das für uns bedeutet? Vor der Veranstaltung, nach der Veranstaltung. Eine großartige Herausforderung, wo Jesus uns aber auch nicht beschämt, sondern wo er uns einfach beschämt und sagt, hier bitte nimm und arbeite damit und geh für mein Reich. Wir holen viele Sachgüter ab, auch Sofas. Ihr seht da Reza, das ist ein Iraner, der sich im letzten Jahr auf wunderbare Weise bekehrt hat. Jesus einfach unter dem Kreuz im Gemeindesaal ganz alleine erlebt hat und gemerkt hat, der ist hier. Ein Strom des Segens ist in ihn hineingekommen und er hat sich von einem Moment auf den anderen bekehrt. Und so haben wir viele wunderbare Erlebnisse auch dieser Art, wo wir merken, ja, Menschen werden verändert, sie werden frei von ihrer Angst, von ihrem Schock, den sie hatten. Und sie fangen an, jetzt Jesus zu dienen. So, dieses Bild kann man etwas schlecht erkennen, das ist für mich nur noch mal so ein bisschen Erinnerung. Stofftiere. Wir sammeln immer wieder Stofftiere und es gibt so ein wunderbares Erlebnis. Eine Frau hat mich im Internet angeschrieben. Hallo, Herr Pastor Wilzer. Dann zucke ich schon immer zurück. Herr Pastor Wilzer. Brauchen Sie Stofftiere? Ja, ich sage, ich brauche Stofftiere. Jede Menge. Wie viel haben Sie denn? Ja, wären denn so, ich weiß nicht, ein paar hundert, 500, wäre das genug? Ja, wissen Sie, ich arbeite in einem Altenheim und eine alte Dame kommt jetzt zu uns. Sie hat eigentlich 800, aber von 300 kann sie sich noch nicht trennen. Aber das Zimmer ist so klein. Ja, okay. Ja, und wo sind Sie denn mit Ihren 500 Stofftieren? Wo soll ich? Ja, in Worms. Gut, habe ich gesagt. Gut, warum? Ja, weil, wissen Sie, meine Tochter ist seit kurzem in Worms. Sie kann die direkt mitnehmen. Und so führt Gott einfach Wege auch mit Menschen, die wir überhaupt nicht kennen in unserer Arbeit, die uns ansprechen, die plötzlich ein Herz dafür bekommen. Und ich habe sie gefragt, woher kennen Sie uns denn? Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe nach einem Kinderwerk gesucht, halt, das sich Kindern zuwendet, auch Dinge weitergibt. Und der erste bei Google waren Sie. Das ist schön. Ja, wir suchen also immer Sachen. Steffi sucht auch, ich weiß das. Viele suchen Sachen. Immer. Also ihr müsst nicht nach Hause zu rennen, um eure Schränke zu durchwühlen, sondern wir suchen auch nächstes Jahr, so Gott will noch, und übernächstes Jahr oder nächsten Monat. Keine Panik. Das ist vor einem Übergangsheim. Und da oben ist ein Stuhl aus einem Übergangsheim, den hat eine Schwester aus eurer Gemeinde fotografiert. Ich hätte mich das ja nicht getraut, aber ich denke, wenn das schon so ist, dann kann ich das auch zeigen. Das ist Realität. Und wenn ihr diese zwei Gesichter mal seht, dann ist das auch Realität unseres Dienstes. Das linke Mädchen aus Serbien wurde nach 3 Monaten wieder zurückgeschickt mit ihrer Familie. Ich kann mich noch gut erinnern, dass diese Kinder immer auf dem Boden gesessen haben, irgend im Flur, nur um ein Stück Pizza zu essen. Die Mutter hat gar nichts gekocht. Es gab nur Pizza jeden Tag. Und im Seniorenkreis, hier habe ich das auch schon mal erzählt, ich glaube, euch kann ja auch nichts schocken, oder? Die Kinder, die wussten nicht, was eine Toilette ist und was ein Waschbecken ist. Und sie haben ihre Teller in meiner Toilette abgewaschen. Das ist unsere Realität, ihr Lieben. Und das zweite Mädchen kommt aus Afghanistan. Die Eltern kommen zurzeit nicht mehr. Sie haben einfach Problem, das anzunehmen. Wir gehen immer wieder hin und laden ein, jeden Monat neu und schauen nach den Familien. Und wenn du in die Augen dieser Menschen schaust, dann sieht es am Anfang immer so aus. Aber oft sieht es später so aus. Und das ist wunderbar. Wenn die Liebe, die wir zu geben haben, in die Herzen dieser Kinder gelangt und Jesus seine Kraft hineingeben kann, aus der Verzweiflung in Freude hinüberzukommen. Das ist Jesus. Und ich möchte diese schließen mit Lukas 18, Vers 15. Sie brachten auch kleine Kinder zu ihm, damit er sie anrühren sollte. Ihr Lieben, mir ist etwas bewusst geworden. Kinder sind oft eine Nebensache in unseren Gedanken. Wir denken, es gibt auch den Kinderdienst. Es gibt sie auch. Und die Erwachsenen stehen im Mittelpunkt. Das ist auch wahr. Aber wir dürfen sie nie vergessen. Und Jesus ist für sie gekommen, um sie anzurühren. Was bedeutet das? Lebensveränderung zu schaffen. Trostlosigkeit in Freude zu bringen. Kraftlosigkeit in Segen hineinzubringen, Familien wirklich anzurühren, damit sie verändert werden. Und das ist das, was uns vorantreibt in Solingen. Wir brauchen dich, damit schließe ich diese kleine Präsentation, im Gebet, in der Unterstützung, in der Beratung, in Hinweisen, in allem, was Jesus nicht mir, sondern dir aufs Herz geschenkt hat. Und wenn dich das berührt, auch ihr, die ihr das im Internet jetzt gesehen oder gehört habt, meldet euch einfach bei mir und wir beten, was Gott mit dir vorhat, in deiner Gemeinde, vielleicht in einem Dienst nebenbei, wie auch immer, wenn du angesprochen bist für den Dienst für Verlorene. Ihr Lieben, ich möchte euch ein Wort vorlesen aus Jesaja 58 über das falsche und echte Fassen. Dieses Wort hat mich wirklich angegriffen in meinem Inneren, weil wir denken so schnell über das Fasten, aber dieses Fasten hier, was das Wort Gottes meint, ist anders. Am Anfang dieses Kapitels spricht er davon, dass Menschen täglich Gottes Wege wissen wollen. Sie fasten, sie kasteien ihren Leib, heißt es, sie essen nichts mehr, sie werden irgendwo, ja, sie wollen auch körperlich einfach äußerlich zeigen, dass sie Gott suchen wollen. Und dann heißt es in diesem Wort, aber trotzdem zankt ihr und schlagt mit gottloser Faust sein, soll mir das denn gefallen? Und dann sagt er in Vers 6 das Wort Gottes, das ist ein Fasten, an dem ich gefallen habe. Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast, lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast, gib frei, die du unterdrückst, reiß jedes Joch weg, brich dem Hungrigen dein Brot, und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus, wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Und jetzt kommen die Konsequenzen, und die sind sehr, sehr gut. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte. Und deine Heilung wird schnell voranschreiten. Und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen. Und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Zweite Konsequenz. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, sieh, hier bin ich. Wenn du in deiner Mitte niemand unterjochst und nicht mit Fingern zeigst und nicht übel redest, sondern dem Hungrigen dein Herz finden lässt und den Elenden sättigst, Konsequenz 3, wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Und der Herr wird dich immer da führen und dich sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken. Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Dieses Wort, ihr Lieben, ist voll von Superlativen. Es ist voll von Licht, von Hoffnung, von Heilung, von Gebetserhörung, von Hinweisen des Geistes Gottes in unser Leben hinein. Es ist voll von Sättigung. Und ihr Lieben, wenn ich das so lese, dann denke ich so in meinem eigenen Inneren, ja, was ist denn da mit mir los? Wieso müssen wir, wenn wir ganz ehrlich sind, manches Mal einfach auch sagen, ja, ich habe jetzt nichts. Ne? Unser Leben ist nicht immer voll mit Sättigung. Es ist nicht immer taghell, das Dunkel wird sein wie der Mittag. Es ist nicht immer voller Heilung. Manches Mal müssen wir viel beten und auch viel warten und glauben und hoffen. Und dennoch steht diese Verheißung hier. Wenn wir von uns selbst anfangen wegzuschauen zu dem, der noch größerer Not ist und uns zuwenden und nicht sagen, aber hör einmal Herr, ich selbst, dann steht diese Verheißung felsenfest, ihr Lieben, ein großes Dann. Gottes Herz ist immer wieder Herstellung. Gottes Herz ist nicht, uns in unserem kaputten Zustand zu lassen. Gottes Herz ist auch nicht, es ein bisschen erträglicher für uns zu machen. Uns ein bisschen Hoffnung so unterzujubeln. Sondern ganz bewusst uns zu sagen, hör einmal, das, was Jesus am Kreuz getan hat, was er für dich und mich gegeben hat, bedeutet immer totale Wiederherstellung. Ich weiß wohl, dass die Realität unseres Lebens manchmal in unserem Denken und Fühlen und Herzen, auch wenn wir Jesus dann ansehen, ganz, ganz anders ist. Das weiß ich. Aber die Zielrichtung von Gottes Herz ist genau das. Jesus meint totale Wiederherstellung für dein und mein Leben. Nichts anderes. Was hat denn Jesus eigentlich getan, als er auf diese Erde gekommen ist? Lesen wir einmal. Ich lese nur kurze Ausschnitte. Matthäus 12, 22. Ein Besessener wurde zu Jesus gebracht, der war blind und stumm. Und es heißt, er heilte ihn. Er heilte ihn, sodass der Stumme redete und sah. Jesus hat geheilt. Oder Matthäus 15, Vers 30. Es kam eine große Menge Menschen zu ihm. Die hatten bei sich Gelähmte, Verkrüppelte, Blinde, Stumme, viele andere Kranke und legten sie Jesus vor die Füße und er heilte sie. Wiederherstellung. Matthäus 14. Jesus fuhr in einem Boot in eine einsame Gegend, das Volk folgte ihm. Und es heißt, Jesus stieg aus und sah die große Menge und sie jammerten ihn und er heilte ihre Kranken. Wisst ihr, ich glaube, dass das für dein und mein Leben, wenn du vielleicht schon viele Jahre Gotteskind bist, wenn du viele Jahre dem Herrn Jesus folgst, immer wieder eine wichtige Erinnerung sein muss. Wenn ich an meinen Dienst jetzt der letzten 3 Jahre denke, ich könnte erzählen über meinen Dienst im Büro, da würde ich sagen, das ist ein bisschen Nebensache. Oder ich könnte euch erzählen von diesen Kindern, die wir eben gesehen haben, was das bedeutet, denen in die Augen zu schauen. Was es bedeutet, in diese schäbigen Zimmer hineinzugehen und Menschen dort sitzen zu sehen, die einfach keine Hoffnung haben. Die dir glattweg ins Gesicht sagen, Andreas, das Einzige, was ich habe, ist Angst. Angst. Ich schlafe keine Nacht. Ich kann nicht denken. Ich kann nur schlecht träumen. Ich habe nichts. Und was willst du machen? Willst du weggehen? Willst du weggehen und ihnen nur ein kleines Trostwort geben? Naja, vielleicht wird alles wieder gut. Vielleicht lässt der Staat dich ja in Ruhe. Vielleicht musst du nicht zurück in deine Heimat. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Oder musst du nicht mit diesen Menschen beten? Und musst dein Herz öffnen dafür und sagen, weißt du, das, was du erzählt hast, das tut mir wirklich leid. Das greift mich an. Das verfolgt mich auch. Und wisst ihr, ihr Lieben, ich kann euch nur sagen, manches Mal, wenn ich nach Hause gehe von solchen Besuchen, ich bin fertig. Ich bin fertig. Und ich komme nach Hause und kann nur beten und sagen, Herr, du weißt das alles. Und der Einzige, der helfen kann, bist du. Ich darf euch aber auch sagen, dass wir wunderbare Dinge schon erlebt haben. Die ihr vielleicht auch unseren Gebetsrundbrief kriegt, ihr wisst das, dass wir haben eine iranische Familie, die ist seit 2 Jahren bei uns. Der Mann, der Reza, der hat angefangen in meinem Büro einfach mitzuhelfen für die Kinderkirche. Er war noch nicht bekehrt. Er kannte Jesus noch nicht. Sein Vater war Vorstehender einer Moschee in Teheran. Und sie sind geflohen von dort, politische Gründe. Und wir haben uns viel unterhalten im Büro und er hat viele Träume gehabt über Jesus, über das, was er tut und ihn gesehen, aber doch noch nicht richtig verstanden. Und dann hat er sich bekehrt unterm Kreuz, aber immer noch war die drohende Abschiebung über ihnen, die drohende Rückkehr nach dem Iran. Und ihr Lieben, für diese Familie hätte das Todesurteil bedeutet. Schon am Flughafen hätten sie sie genommen und direkt ab ins Untergrundgefängnis, direkt. Es hätte nicht lange gedauert und sie hätten sie aufgehangen. Und dieses alles wussten sie und sie haben viel, viel Angst, trotz allem Glaubens, trotz aller Gebete, immer wieder gehabt, viel Stress, immer wieder darüber nachzudenken, was wird der Richter zum Schluss in der Anhörung entscheiden. 2 Tage vor Weihnachten ruft mich der Anwalt an und sagt, Herr Wilzer, ich kann es selber gar nicht glauben. Ja, was denn? Der Anwalt hat diesen Fall einfach geschlossen. Es gibt gar keine Anhörung. Ja, wieso, sage ich, das gibt's doch gar nicht. Normalerweise muss es eine Anhörung. Nein, es gibt keine Anhörung. Er hat alles gelesen über den Werdegang dieser Familie. Er hat alles gelesen über die Entscheidung, Christen zu werden dieser Familie. Er hat gelesen, was mit ihnen passiert ist. Und er hat einfach den Deckel zugemacht und gesagt, alles ist gut. Halleluja. Wisst ihr, vorgestern war ich in einem Ausländeramt für eine Familie. Der Mann hat seine Familie umbringen wollen, weil sie Angst hatten, zurückzugehen. Und er hat gesagt, mit einem langen Messer, besser, ich steche mein Baby ab und meine Frau und danach mich selbst, bevor wir wieder gehen. Und dafür ist er natürlich erstmal abgeführt worden. Der Frau ist nichts passiert, dem Kind ist Gott sei Dank nichts passiert. Aber ich musste dann mit dieser Frau zum Amt gehen. Und als ich diese Frau sah, ich habe gedacht, ich habe kaum einen Menschen gesehen, der so tief unten ist. Und ich bin dann für diese Frau in dieses Amt reingegangen und ich kenne den Menschen, der da sitzt, der kann knochenhart sein. Und ich habe ihn höflich gefragt, darf ich denn vielleicht reinkommen? Und er hat gesagt, sofort, kommen Sie. Der ganze Schreibtisch war voll mit Akten. Und muss die auch mit? Nein, die muss nicht mit reinkommen. Kommen Sie allein. Und dann fragt dieser Mann mich, Herr Wilzer, können Sie diese Familie leiden? Ja. Die Mann im Moment nicht so gut. Aber die Frau und das Kind tun mir schon leid. Ja, dann geben Sie mir mal, was Sie haben. Und er geht raus und macht Fotokopien. Und ihr Lieben, wir hatten keinen Termin. Er wusste nicht, dass wir kommen. Er hatte keine Ahnung von all dem. Ich sitze an diesem Tisch und rechts am Tisch liegt offen die Akte dieser Familie vor mir direkt. Und ich konnte alles lesen und verstehen, um denen zu helfen. So ist Jesus. Jesus überrascht uns. Er hilft uns in Situationen, die wir selbst nicht überschauen können. Aber der Schlüssel ist unser Mitleid, unsere Zuwendung. Der Schlüssel ist, dass wir so handeln wie Jesus selbst. Jesus hat geheilt, Jesus hat sich erbarmt, Jesus hat Sünde aufgezeigt. Jesus hat der frommen religiösen Welt eine Abfuhr erteilt. Jesus hat einfach die Begegnung mit Menschen gesucht. Mit ihnen gelebt, mit ihnen gegessen, ihnen gesagt, heute muss ich in dein Haus kommen. Du musst dein gutes Zuhause vielleicht für manche Zeit mal vergessen. Den schönen Sessel, das schöne Sofa. Ich weiß nicht. Also ich bin mittlerweile mehr woanders als zu Hause. Meine Frau kann das bestätigen. Es ist mehr eine Schlafstadt für uns. Eine schöne Schlafstadt, ja. Es ist gut, zu Hause zu sein. Es ist schön. Aber Jesus ist der Sohn Gottes in Bewegung. Er brauchte gar keinen großen Aktionsplan. Die Ausrüstung war die Kraft des Vaters im Himmel mit Liebe, mit Mitleid, mit Mitgefühl, mit einem Herzen voller Erbarmen. Und dann jemand, der seinen Jüngern sogar noch sagt, die dann bei der Speisung der 5000 sagen, was sollen wir denn tun? Lass die doch gehen, um sich Essen zu kaufen. Es ist überhaupt nicht nötig, dass sie fortgehen. Gebt ihnen zu essen. Ihr Lieben, da liegt ein großes Vertrauen Jesus in deine und in meine Person drin. Ein großes Vertrauen. Ein Zutrauen, dass wenn wir seine Kraft nehmen, wenn wir ihm zutrauen, dass er uns ausfüllt, er dir und mir sagen kann, es ist nicht nötig, dass du auch nur irgendjemanden fortschickst, gib du ihnen zu essen. Viele Menschen der damaligen Zeit waren total entsetzt und irritiert, voller Protest. Wie kann der am Sabbat heilen? Wie kann er sich den Kindern zuwenden? Wie kann er mit den Zöllnern und Sündern zu schaffen haben? Wie können seine Aufforderungen nur so drastisch sein? Das passte einfach nicht in ihre Vorstellung von Religiosität und Rechtschaffenheit hinein. Es war nicht das Maß ihres Tunwollens. Es war irgendwie zu viel des Guten für sie. Und dennoch, offensichtlich haben seine Worte und sein Handeln aber doch etwas in ihren Menschenherzen bewegt. Denn sie wurden empfindlich getroffen. Und ihr Lieben, immer da, wo wir empfindlich getroffen werden, da ist eigentlich genau das Richtige. Da wird Jesu Heilung hineinkommen und wird verändern, was wir selbst festhalten wollen vor uns. Wo wir uns in unseren eigenen Sicherheiten wähnen, wo wir denken, unser Glaubensleben ist das Nonplusultra geworden, es ist rund geworden, es ist alles vollbracht für uns selbst. Da, wo wir empfindlich getroffen werden, Da will Jesus offensichtlich neu dran arbeiten und verändern. Ihr Lieben, ich habe mich für mich selbst gefragt, für meine letzten Jahre meines Christseins, mit mancher Scham auch, was Jesus eigentlich von mir gehalten hat. Würde er sagen wollen, oh ja, Andreas, du hast genau verstanden, was ich damals getan habe und was ich dir heute durch mein Wort sagen möchte? Oder würde er manches Mal auch gesagt haben, naja, Andreas, das war so gerade so gut, gerade so befriedigend. Ich weiß es nicht. Was wäre der Maßstab? Der Maßstab wäre vielleicht so etwas wie Jakobus 1, Vers 27. Hört einmal über den Gottesdienst. Der Gottesdienst. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott, dem Vater, ist der, die Waisen und Witwen in ihrer Trübsal besuchen und sich selbst von der Welt unbefleckt halten. Der Gottesdienst. Wie geht es dir und mir und wie sieht es da draußen aus? Ich freue mich über eure Gemeinde, die ist wirklich schön und gut. Sie ist toll. Ihr habt einen weit besseren Lobpreis als wir in Ohligs. Und ich finde ihn sehr gut. Eine tolle Gemeinschaft. Bestimmt exzellente Evangelisationsprogramme. Geistliche Werkzeuge. Vielleicht haben wir, ihr und ich, fast schon alles an christlicher Literatur gelesen und ausprobiert, was so auf dem Markt ist. Es gibt ja so viel zu lesen. Und wir sind noch näher in der Heiligung an das Herz Jesu gekommen und wir sagen, wir kennen dich, Jesus, wir lieben dich, wir verehren dich, wir sind darin gesegnet. Und dennoch verspüre ich, dass Jesus vor allem noch etwas anderes meint. Uns als Deutschen geht es sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Und ich betone noch einmal, sehr, sehr gut. Wir gehören zu den wenigen Prozenten der Weltbevölkerung, die wirklich alles haben. Sozialsystem, sauberes Wasser, immer Strom, gute Luft. Unsere Iraner sagen immer, wir konnten am Anfang eure Luft gar nicht atmen, die war so sauber. Und so. Wir haben immer viel Medikamente genommen. Wir haben einfach in diesem Smog gelebt, das war für uns normal. Und das Wasser, wir können das am Anfang gar nicht trinken, weil das ist sauber. Das hat eine ganz andere Konsistenz und so. Ich habe das erst gar nicht verstanden, aber offensichtlich war das so. Wir haben Frieden, wir haben Sicherheit, wir haben alles, wir haben immer zu essen. Niemand stellt den Strom mal eben ab oder an. Und auch wenn viele Menschen, ich weiß das, in unserem Land am Minimum leben, so muss doch keiner bei uns verhungern. Niemand muss verhungern. Niemand. Und wir haben gelernt als Deutsche, uns vor dem Rest der Welt abzugrenzen. Das da draußen. Weil es uns einfach zu viel geworden ist. Es passt nicht mehr überein, zu sehen, was dort draußen passiert. Die Menschen, die nichts zu essen haben. Die Menschen, die Zwangsabtreibung vornehmen lassen müssen. Die Menschen im Bürgerkriegen. Die Menschen der Kinderarbeit. Die Menschen auch in unserem Land, die ihr Kind aus dem 5. Stock werfen oder immer mehr umbringen, weil sie überfordert sind. Was macht das mit deinem Herzen? Das ist die Frage heute Morgen. Was macht das mit dir? Das ist eine Entscheidungsfrage. Es ist keine Lebensstilfrage, es ist eine Entscheidungsfrage, weil da muss es anfangen. Es fängt nicht an, indem ich dir sage, was du zu tun und zu lassen hast. Es ist eine Entscheidungsfrage, ob du aus dem Reichtum, den Gott in dein Leben geschenkt hat, materiell wie auch geistlich gesehen, jetzt aus diesem Reichtum heraus überströmend abgeben kannst für andere. Und jetzt frage ich dich, glaubst du, dass du danach Mangel haben wirst? Ach, ich glaube das nicht. Ganz im Gegenteil. Du wirst nachher viel reicher sein. Und ich meine jetzt nicht nur das Materielle. Das Materielle stelle ich gar nicht so sehr in den Vordergrund. Du wirst reicher sein, weil dein Leben einfach erfüllt sein wird. Es wird aufhören, sich um dich selbst, um deine kleinen Problemchen zu drehen, die du vielleicht seit 20 Jahren bewegst und immer wieder bringst. Und Jesus sagt, nun mach doch mal. Es wird erfüllt sein, weil du merkst, Mensch, das, was Jesus in Kraft durch mich für andere tun kann, es erreicht mich selbst ja auch wieder. Es macht mich frei. Es macht mich glücklich. Es bringt mich in einen ganz anderen Erfahrungsschatz, auch in einen ganz anderen Wert meines eigenen Lebens hinein, Menschen zu dienen und mir dann von Jesus wieder dienen zu lassen. Wisst ihr, das ist so wie dieses Bild vom Tisch, an dem Jesus sitzt. Jesus sitzt wirklich an diesem Tisch. Und er möchte diese Gemeinschaft an diesem Tisch nicht nur sonntags haben, er möchte sie in deinem ganz stinknormalen Leben haben. Und so wie du ein Kleinkind vielleicht zu Hause füttern würdest, möchte er eigentlich, bildlich gesprochen, dir jederzeit den Löffel hinhalten, damit du einfach satt sein kannst. Wie sieht das bei dir aus? Folgst du diesem Ruf? Könntest du sagen, dass Menschen deine Hilfe brauchen? Das müssen nicht die Flüchtlinge in Solingen sein. Das müssen auch nicht die Flüchtlinge in Langenfeld sein unbedingt. Das können Menschen in deiner Nachbarschaft sein. Das kann deine Familie sein. Das kann dein Bekanntenkreis sein. Irgendwelche, denen du plötzlich in deiner Stadt begegnest. Was machst du? Gehst du weg oder gehst du zu ihnen hin? Sagt Jesus in deinem Herzen, geh, dann geh. Sagt Jesus in deinem Herzen, gib, dann gib. Sagt Jesus in deinem Herzen, bete mit ihnen, dann bete mit ihnen. Und wenn du das tust, wenn du diesem Gehorsam folgst, dann wirst du erkennen, dass dein Leben noch reicher wird als jemals zuvor. Ihr Lieben, ich möchte noch mit uns beten. Und wer diesem Herzschlag Gottes heute Morgen folgen möchte, der darf gleich während des Gebetes einmal seine Hand heben. Einfach als persönliche Entscheidung für sich. Ich muss das nicht sehen, Jesus will das sehen. Aber manchmal ist es gut, es einfach auch für einen anderen sichtbar zu machen, dass diese Entscheidung echt ist, dass es mich angesprochen hat. Der Heilige Geist wird dich selbst ansprechen. Meine Worte sind schwach. Aber der Heilige Geist kann dir zeigen, ob dein Leben satt geworden ist an dir selbst und vielleicht ein Hunger geblieben ist, den du selbst nicht stillen kannst, und ob du dich jetzt neu öffnen möchtest für einen Weg, Jesus für andere zu leben. Lasst mich beten für uns. Vater im Himmel, wir kommen zu dir und wir preisen den Namen unseres Herrn Jesus. Und wir danken dir, dass wir immer wieder heilige Momente in unserem Leben haben dürfen, wo du in unser Herz hineinsprichst. Und immer, Herr Jesus, hast du Menschen gesucht, die verloren waren. Und vielleicht gibt es auch Menschen, die heute uns hier zugesehen haben oder die in unserer Versammlung sitzen, die noch keine Entscheidung für dich, Jesus, getroffen haben, die ihre Schuld, ihre Sünde noch mit sich herumschleppen und noch nicht Ja gesagt haben. Herr, sprich sie an in deinem Geist jetzt, dass sie diese Entscheidung jetzt treffen, dir von ganzem Herzen zu folgen, und alle Schuld jetzt ans Kreuz zu bringen, wo du sie längst getragen hast. Du hast gesagt, es ist vollbracht. Und dieses Es ist vollbracht darf, wenn sie die Schuld ihres Lebens dir jetzt geben in ihrem Leben sein. Wenn Menschen hier sind heute Morgen, die erstmals eine Entscheidung für dich, Herr Jesus, treffen wollen, so dürfen sie jetzt die Hand heben und sagen, ja, Herr, Herr Jesus, dir möchte ich jetzt folgen für den Rest meines Lebens. Ich möchte weggehen aus der ganzen Schuld. Ich möchte weggehen aus meinem alten Leben. Und ich möchte neugeboren sein in dir und leben mit dir. Die dürfen jetzt die Hand heben. Und ihr dürft das auch im Internet tun, wenn ihr zuschaut. Einfach die Hand heben. Und Jesus sieht euch. Und er wird euch annehmen als Kinder und die Zusage geben. Du gehörst jetzt, Kind, zu mir. Deine Schuld ist vergeben. Du bist frei durch die Deckung meines Blutes. Mein Blut reinigt dich von aller Schuld. Und ich gebe dir meinen Heiligen Geist und du wirst leben mit mir. Und jetzt möchte ich beten für Menschen, die satt geworden sind. Ich möchte beten für Menschen, die neu in ihrem Herzen einfach spüren, dass sie aufhören müssen, sich um sich selbst zu drehen. Ich möchte beten für Menschen, die sich neu anderen zuwenden wollen, die Mitleid haben wollen, die auch die Tränen spüren wollen für das Leid anderer, die neu einfach diesen Auftrag aufnehmen wollen, dir zu dienen und zu folgen. Und wenn solche Menschen hier sind, die sagen, ja, Herr Jesus, mein Leben ist viel zu satt geworden, ich möchte dir ganz neu in diesem Bereich meines Lebens folgen, die dürfen jetzt die Hand heben. Jetzt. Und das sind eine ganze Reihe, Herr. Und ich bete euch für euch jetzt, dass Gott sich das bestätigt in deinem Herzen und festmacht. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du ihr Herz angesprochen hast und dass du sie nun ausrüsten wirst mit der Kraft aus deinem Geist, erfüllen wirst. Und ich danke dir, dass du ihnen jetzt Situationen heute und in den nächsten Tagen schenken wirst, wo sie das auch in der Praxis erleben dürfen. Und dass du ihnen Bilder zeigst und Menschen zeigst und Wege zeigst, die sie gehen sollen, damit diese Entscheidung, die sie jetzt getroffen haben, fest wird und zum Segen für andere. Und darüber preisen wir deinen Namen, erheben deinen Namen, Herr, und danke dir von ganzem Herzen für deine Liebe für uns. Amen. Ich danke euch, ihr Lieben, von Herzen, dass ihr mir zugehört habt. Ich wünsche euch für eure Entscheidung Gottes Segen und bin gespannt, was er daraus machen wird.